Plan Z, der Interview-Podcast mit Tanja Erath.
Tanja in the house, baby.
Herzlich willkommen zu Plan Z, dem Interview-Podcast, präsentiert von Swift. Heute wieder Tanja am Start, nicht der Rick. Und ich habe einen mir wieder sehr lieben Gast dabei, wie schon das ganze Jahr über, habe ich das Gefühl. Und auch mir einen sehr wohlbekannten Gast, beziehungsweise Gästin. Kann man Gast gendern? Ich weiß es nicht. Hanna Ludwig nämlich. Herzlich willkommen, Hanna.
Hallo Tanja, es ist schön, dass ich jetzt auch mal bei dir dabei bin.
Ja, wir sind ja mittlerweile Konkurrenten, aber ehemalige Teamkollegen. Und ich habe das Gefühl, bis auf deine Juniorenzeit habe ich auch ungefähr alles in deiner Entwicklung mitgemacht, was man mitmachen konnte.
Ja, auf jeden Fall. Du warst von Anfang an dabei. Also seit ich Profi wurde, auf jeden Fall. Und davor, im letzten Jahr Juniorin, hast du mich auch schon kennengelernt.
Ja, das stimmt. Weißt du noch, wann wir uns das erste Mal gesehen haben?
Ja, beim Nachtischessen, bei meiner zweiten Runde Nachtisch bei der Thüringen-Tour.
Genau. Willst du mal die Geschichte erzählen, wie wir uns das erste Mal eigentlich so richtig unterhalten haben? Im Rennen?
Stimmt. An dem gleichen Tag haben wir uns im Rennen kennengelernt.
Genau.
Und ich habe dich gefragt, hey Tanja, wie macht man das eigentlich hier mit den Flaschen holen? Und du so... Ich gebe dir jetzt mal einen Tipp, aber ich habe es heute auch zum ersten Mal gemacht.
Genau.
So ungefähr war das.
Genau, wir haben nämlich, ich war da ja auch sowas von Neuling und du eben auch. Und deshalb konnte ich ganz, ganz stolz meine soeben erst erlernten Skills weitergeben. Und dann knapp ein Jahr später warst mein kleiner Teammate, dem ich vielleicht noch ein paar mehr Tipps mitgeben konnte, die mich aber auch immer ganz gut mit Insight und weisen Worten versorgt hat. Denn das muss man nämlich über Hanna Ludwig wissen, untypisch für eine damals 19-Jährige, als du ins Team gekommen bist, warst du 19, gell?
Ja, oder vielleicht sogar noch kurz 18, keine Ahnung, weiß ich selber nicht mehr, fühlt sich lange her an.
Hattest du tatsächlich immer sehr weise Worte, wenn ich mal wieder an meinem Dasein gezweifelt habe, um mich wieder einzunorden, sage ich jetzt mal.
Denkst du jetzt gerade an was Spezielles oder einfach generell, dass ich immer viel Quatsch rede?
Nee, im Gegenteil, ich finde nämlich nicht, dass du so viel Quatsch redest. Ich finde, dass du sehr oft gute Ansichten hast, was ja auch, glaube ich, die wenigsten wissen. Du hast ja auch, bevor du dann ins Team kamst, schon 1,5 Jahre deine Ausbildung gemacht zur Zahntechnikerin, richtig?
Ja, aber da war ich nicht besonders gut. Das muss man fairerweise dazu sagen.
Werbung. Liebe Freunde des gepflegten Radsports, wie ich euch schon vor ein paar Wochen angeteasert habe, gibt es ein neues Rose-Rad, und zwar das Rose X-Lite, die perfekte Kombination aus Leichtbau und Aerodynamik und damit das perfekte Fahrrad für jede Rennsituation. Das Rose X-Lite gibt es in 2 Modellen. Einmal das X-Lite 06, das High-End-Modell, das mit Carbonlaufrädern, elektronischer Schaltgruppe und einem Leichtgewicht kommt, von bis zu 6,9 Kilogramm. Und das X-Lite 04, das auch was für Einsteiger ist, das kommt mit Aluminiumlaufrädern, ebenfalls elektronischer Schaltgruppe, ist ein bisschen schwerer, aber mit 7,3 in der leichtesten Version immer noch leicht genug, um schnell den Berg hochzukommen. Schaut es euch an, sucht euch eure Farbe und eure perfekte Kombi raus. Ich bin gespannt, welches euer Favorit wird. Ich habe meinen schon. Viel Spaß beim Shoppen. Werbung Ende. Aber ich finde halt, ich fand es immer sehr angenehm, weil ja doch viele im Team gar nie gearbeitet haben. Und ich hatte das Gefühl, du hattest dadurch nochmal so ein bisschen einen anderen Blick und auch nochmal andere Erfahrungen, die du mitgebracht hast. Und ich habe tatsächlich an eine spezielle Situation gedacht, nämlich an die Frederik-Geschichte, wir waren da in der Schweiz im Trainingslager und ich habe wieder sehr daran gezweifelt, ob das richtig ist, Radprofi zu sein und ob man nicht mehr Beitrag zur Gesellschaft leisten muss. Und dann hast du mir die Frederik-Geschichte erzählt. Willst du das mal kurz wiederholen? Zuhörer.
Da waren wir uns immer oder sind wir uns immer noch sehr ähnlich, dass wir oft daran gezweifelt haben, okay, was macht es in der heutigen Zeit, was bringt man wirklich der Gesellschaft, wenn man seinen ganzen Tag oder seinen ganzen Beruf damit ausfüllt, Rad zu fahren?
Ja.
Gerade du als Ärztin könntest ja in Anführungszeichen was viel Sinnvolleres machen, Leben retten. Und nicht einfach nur durch die Landschaft fahren. Und ja, es ist natürlich nicht nur durch die Landschaft fahren. Das weiß man auch, wenn man schon mal ein Radrennen gefahren ist. Aber da haben wir zwar immer dran gezweifelt. Und dann haben meine Eltern mir eigentlich immer als Kind das Buch vorgelesen, Frederik die Maus. Und da geht es darum, dass eine Mäusefamilie oder Community sozusagen den ganzen Sommer arbeitet und Getreide sammelt und auch Sachen, um sich warm zu halten. Und eine Maus, eben der Frederik, der sitzt den ganzen Tag auf einem Stein und schaut sich die Sonnenstrahlen an und ja, erlebt schöne Sachen und hilft nie mit. Und alle schimpfen über ihn, er ist nicht besonders beliebt. Und dann im Winter, als die Vorräte knapp werden und man denkt, oh, wie lange gehen die grauen Monate noch, dann erzählt der Frederik von den Sonnenstrahlen und von den Farben und von dem Duft, wenn es regnet im Sommer. Und alle Mäuse sind so glücklich darüber. Und das habe ich als Kind immer, ich wollte immer diese Geschichte hören. Und ja, ich finde einfach, dass gerade in der Pandemie dann man gemerkt hat, dass Künstler und Sportler und einfach so viele Sachen viel wichtiger sind, als man vielleicht manchmal denkt.
Weil die Frederiks der Gesellschaft.
Genau, Frederiks sind doch sehr wichtig.
Ja, und das hat mir damals auf jeden Fall ein bisschen geholfen, meine Zweifel zumindest im Kopf zumindest ein bisschen leiser zu stellen. Deshalb nochmal danke dafür. Liebe weise kleine Hanna, die mittlerweile gar nicht mehr so klein ist. Aber jetzt kommen wir erstmal kurz zu deinen Eckdaten für alle, die dich vielleicht noch nicht kennen. Hanna Ludwig, geboren am 15.02.2000. Ich war damals auch schockiert, du warst meine erste Teamkollegin, die ein 2000er-Jahrgang war, was immer noch für Menschen wie mich, die vor dem Millennium geboren sind, schwer zu verarbeiten ist mit diesen Nuller-Jahrgängen. Zu deinen Palmares, da stehen so Sachen drauf wie zweifache U23-Europameisterin im Zeitfahren, zweimal Podium bei den deutschen Meisterschaften auch im Zeitfahren. Das Zeitfahren ist schon so deine Paradedisziplin, aber auch auf der Straße einige Juniorentitel bzw. Podium, internationale Podien, wenn es der richtige Plural ist, und auch eine Olympiateilnahme in Tokio 2021. Weil man das nicht so oft hat, dass man Athleten hat, die bei Olympia dabei waren. Erzähl uns mal kurz, wie das für dich war, zum einen nominiert zu werden, zum anderen die Teilnahme und da zu sein bei einem der größten oder dem größten Sportevent der Welt?
Man muss dazu sagen, dass ich absolut überhaupt nicht damit gerechnet habe, da bei Olympia dabei zu sein. Und einfach, weil ich sehr jung war und weil ich zum Beispiel noch nie bei einer Elite-Weltmeisterschaft oder so dabei war. Also es war jetzt nicht so, als wäre ich irgendwie ein erfahrener Hase da irgendwie beim BDR. Ich war bei den Juniorinnen eben bei der WM dabei, aber seitdem halt nur bei den Europameisterschaften und hatte ja gar nicht irgendwie damit gerechnet. Ich war schon überrascht sozusagen, dass ich dann auf der Longlist war, aber das war ja dann auch schon 2019, da die Olympiade ja verschoben wurde und dann wurde ich eigentlich an einem Tag, da bin ich Radrennen gefahren, kann mich noch echt gut erinnern. weil das war die Lotto Belgium Tour und an dem Tag bin ich ganz alleine vorne weggefahren und es sah eigentlich echt ganz gut aus. Und dann hat meine Teamkollegin bei Kenden die Aliona gewonnen und es war wirklich einer der besten Tage im Team. Und ich war super glücklich, kam so zurück zum Camper und dann hatte der Bundestrainer mich zweimal angerufen, habe ich schon gedacht, ach ja, weiß nicht, habe überhaupt nicht darüber nachgedacht. Dann habe ich gesagt, ja, Entschuldigung, ich bin gerade beim Radrennen und wir haben dann noch ein bisschen gefeiert, weil wir haben gewonnen und dann hat der gesagt, ja, du kannst einfach weiter feiern, wir nehmen dich mit zu Olympia. Und ich habe gedacht, nee, das ist jetzt echt ein Scherz von ihm. Und habe gesagt, was, wirklich? Und war so aufgeregt. Und dann, eigentlich habe ich es aber die ganze Zeit echt, also ich war gar nicht so nervös oder so. Ich habe die ganze Zeit einfach dann auch in der Vorbereitung versucht, von den anderen, also Lisa Brennauer und Liane, Tipps zu kriegen. Ja, wie soll ich mich am besten vorbereiten, dass ich euch am besten helfen kann? Weil ich als Helferin einfach da dabei war. Das war für mich aber auch sofort klar, weil die einfach auf einem anderen Level sind als ich. Und dann hatten wir da einfach eine gute Zeit. Und na klar war es alles ein bisschen, ja sagen, ich denke, es war sehr anders. Also eben wegen Covid, man sollte eigentlich hauptsächlich in seinem Zimmer bleiben. Und dann immer eine Maske tragen, immer so Handschuhe und man würde jeden Morgen musste man einen Corona-Test machen. Also es war schon
überschattet.
Ja, ein bisschen. Auf jeden Fall. Und man musste aber immer angeben, wenn man rausgeht und man durfte nicht außerhalb der Strecke trainieren und die japanische Bevölkerung war aufgerufen dazu, wenn sie Sportler draußen in der normalen Welt sehen, dass sie bitte das Militär anrufen, dass sie dann zurückgebracht werden ins Camp. Und das war schon ein bisschen witzig, weil einige Betreuer haben versucht, einfach nur Haferflocken kaufen zu gehen. Und dann wurden die darum gebeten, bitte zurückzugehen, nicht in den Supermarkt zu gehen und bitte keine Haferflocken zu kaufen. Und wir waren tatsächlich, das deutsche Team war so erfolgreich, wir hatten Haferflocken, die haben es irgendwie geschafft und wir hatten unsere Haferflocken und waren ganz vorne dabei.
Sehr gut, weil was ist ein Radfahrer ohne Haferflocken? Ja, beim absolut. Rennen zumindest.
Nichts.
Exakt, aber trotz allem und trotz den, sag ich mal, Nachteilen, die Pandemie mit sich gebracht hat, wahrscheinlich trotzdem eine Erfahrung, die du nicht missen möchtest.
Ja, auf jeden Fall. Also, es war super cool. Es war tatsächlich, persönlich finde ich, eine der schlechtesten Leistungen, die ich in einem Rennen gebracht habe. Ich war nicht sehr zufrieden damit, aber das Rennen an sich war, jeder, der es gesehen hat, ein sehr eigenartiges Radrennen.
Ja.
Und ich glaube, das hat mich einfach extrem verwirrt. Und letztendlich jetzt ein Jahr später bin ich auch gar nicht mehr so unzufrieden mit der Leistung. Ich fand einfach, es war sowas von anders als ein normales Radrennen. Nicht jedes Team hat 6 Fahrerinnen und nicht alle Nationen sind dabei. Also Neuseeland, das hat mich ganz schön verwundert. Neuseeland hatte ja gar keinen Startplatz dabei.
Ja.
Sind mindestens 3 Neuseeländerinnen absolut Weltklasse, mehr sogar.
Ja.
Und also es ist einfach ein bisschen interessant geregelt und ich hoffe, dass es vielleicht ein bisschen sich noch angleicht, weil es wäre schön, wenn es halt mehr wäre wie wirklich World Tour oder so, wie wir sonst fahren, dass es halt jedes Team die gleiche Anzahl an Fahrerinnen hat. Aber das ist dann auch schwierig.
Ja, darüber haben wir auch bei der Folge DM Pyjama Party Clara, Katrin, Mieke und ich darüber gesprochen, dass die Dynamik bei einer DM eben so anders ist, weil keiner in seiner normalen Teamstruktur ist und viele Fahrerinnen auch zusammenfahren, die vielleicht in der Konstellation noch nie Rennen miteinander gefahren sind. Und ich meine, ich war nie bei Olympia, aber so stelle ich mir das auch ein bisschen vor, dass es eben Mannschaften gibt mit zwei Fahrerinnen, manche Mannschaften gibt, wie die Holländer, die halt komplett voll besetzt sind und dass es so eine ganz komische Dynamik mit sich bringt. Und ich glaube, Tokio durch den Rennverlauf hat es auch sehr deutlich gezeigt, dass es halt ein total untypischer Verlauf war. Ich glaube, bis Tokio letztes Jahr ist kein wirklicher Breakaway die ganze Saison über weggekommen. Und dann hatten die auf einmal 10 Minuten 30, glaube ich, Vorsprung in der Spitze. Also ja, eine ganz andere Dynamik als bei den Rennen davor.
Absolut. Es war eine ganz interessante Dynamik und ich hatte das Gefühl, selbst erfahrene Fahrerinnen hatten wie ein Blackout und haben gar nicht mehr irgendwie sich erinnert, was muss man nochmal bei einem Radrennen machen, wenn ein Breakaway weg ist und 5 Minuten hat. Normalerweise zufahren. Aber irgendwie, das war ganz komisch. Wir hatten, ich kann mich noch ganz genau erinnern, ich habe direkt mit Trixie gesprochen, weil auch unsere beide ehemalige Teamkollegin Uma Shapira war auch in der Spitzengruppe. Ja. Und da hatte die Spitzengruppe vielleicht 1,5 Minuten, haben wir im deutschen Team intern gesagt, ja, also viel mehr als 1,5 Minuten geben wir denen jetzt mal nicht. Da sind wirklich starke Fahrerinnen dabei. Das ist wirklich nicht so gut. Und dann haben wir auch angefangen, zumindest vorne präsent zu sein. Und haben dann auch versucht, mit anderen Teams, die 4 hatten, zu sprechen. Aber das hat alles nicht so erfolgreich geklappt. Die waren da nicht einig mit uns. Und dann wurde der Vorsprung größer, größer, größer. Und dann haben wir gesagt, okay, das läuft jetzt wirklich gar nicht, so wie wir uns das vorstellen. Aber ich weiß nicht, im Nachhinein weiß ich nicht, was wir hätten anders machen sollen. Wir hätten auch einfach bei 1,5 Minuten vielleicht Vollgas zufahren können, aber dann hätten wir auch unser Team aufgeraucht und die anderen hätten am Ende über uns gelacht und keiner von uns wäre mehr dabei gewesen. Deswegen, es war eine super schwierige Entscheidung und ich weiß noch, ich habe mich die ganze Zeit super unwohl dabei gefühlt, habe so wie auf heißen Kohlen gesessen und habe gedacht, nee, also hier geht jetzt wirklich ganz schief. Und was machen wir jetzt? Bin zum Auto, weil da hatte man ja auch keinen Funk. Hab gesagt zum Bundestrainer, was machen wir jetzt hier? Wir müssen was machen. Ich kann ja manchmal schon sehr nervös werden dann. Und in dem Moment war ich überhaupt nicht mehr entspannt.
Ja, und das kann ich mir vorstellen.
Auch nicht zufrieden mit der Situation. Überfordert tatsächlich.
Und weil du gerade den Funk angesprochen hast, weil das war ja, ich glaube jetzt, ja, du bist jetzt meine erste Straßenfahrerin, die bei Olympia war, die ich jetzt im Podcast habe. Da gab es ja so ein bisschen Gerüchte, dass die Infos, die Zeitabstände nicht so wirklich gut durchgegeben wurden. Wie war das aus deiner Sicht? War das klar, wie groß die Zeitabstände sind oder gab es da wechselnde Angaben?
Für mich war das eigentlich immer klar. Trotzdem noch, so wie man es kennt, Motorrad mit so einer Tafel, mit so einem schönen Schwämmchen, da haben die das draufgeschrieben und die Zahl wurde größer und größer und größer und ich habe nur gedacht, und auch die Anzahl der Fahrerinnen vorne und die Gruppe ist ja genau bei Kilometer 0 beim scharfen Start weggefahren und ich wusste auch eigentlich alle Fahrerinnen, die da drin waren und alle, die wie viele es waren und so weiter. Und ich würde auch sagen, in unserem deutschen Team gab es auch keine Verwirrung, wie weit die vorne sind, wie weit vorne ist. Also zumindest nicht, dass ich wüsste. Also ich wusste immer, selbst als ich dann abgehängt war, wer grob wo ist.
Okay. Also war dir dann auch am Ende klar, dass Anna Kiesenhofer vorne noch raus ist?
Das war dann tatsächlich verwirrend, weil es war ja am Ende so ein Autorennkurs.
Ja.
Und man konnte eigentlich, ich war am Ende ja wirklich minutenweit hinten dran, aber man konnte wirklich immer wirklich weit vorne gucken. Und dann, aber weil es irgendwie wie so eine Schnecke aufgebaut war, der Kurs, war einem dann nicht mehr ganz klar, welche Gruppe ist jetzt vorne.
Ja, und welche
ist hinten und dann... Eigentlich wusste ich, dass Anna Kiesenhofer vorne ist und dann fährt Annemiek über die Linie und jubelt und dann sagt, weiß ich noch, wie ich zu Sarah Gigante sage, oh, hey, jetzt hat doch die Annemiek gewonnen. Und dann hat die gesagt, nein, hat sie nicht. Und ich so, doch, guck doch, sie jubelt. Und ich so, ja, sie hat gewonnen. Und wo hat die denn noch die Anna Kiesenhofer eingeholt? Und die so, wir waren sehr verwirrt. Und dann hat sich das Rätsel ja aber dann gelöst im Ziel, weil eigentlich wussten wir, dass sie vorne war. Und dann haben wir gedacht, ja, irgendwas ist hier jetzt ganz schief gelaufen.
Ja gut, zumindest hat es dich ja in der Form nicht beeinträchtigt. Da komme ich, jetzt haben wir ja schon deutlich ausgeprägter, als ich dachte, über Olympia gesprochen. Aber ist ja auch immer interessant und immer gut, da Einsichten zu bekommen oder Einblicke. Noch eine wichtige Frage für mich. Durftet ihr die Olympiaräder eigentlich behalten?
Eigentlich ja, aber meins ist verschwunden. Tatsächlich. Also, meins war nach Olympia in einem Raffa-Store in Japan und wurde dann irgendwann wieder zurückgeschickt. Und wir konnten es, glaube ich, für ein paar hundert Euro abkaufen. Ich wollte das auch echt gerne machen, weil ich das Rad wirklich super schön fand.
Ja.
Aber...
Also für alle, die es nicht wissen, das war so ein, also ein Canyon damals, ja, warst du bei Canyon SRAM und so ein spezieller Manga-Paint-Job. Also ja. Alle, die es interessiert, können sich das bestimmt auch bei Instagram oder Google raussuchen und ein sehr schönes Rad mit so einem Metallic Grün, richtig? Die Aufschrift?
Ja, das, die Aufschrift war so ein Grün und der Manga war so rosa. Und den fand ich super. Und
ja.
Ja, auf jeden Fall ist mein Rad irgendwie, ich habe nochmal mit dem Team gesprochen, weil seitdem habe ich ja das Team gewechselt. Aber irgendwie ist es, war, meine letzte Info war, dass es irgendwo im Zoll steckt und dann seitdem, ich weiß nicht, wo es ist. Also ich,
oh je. Das ist ja echt schade.
Ja, ist echt ein bisschen schade. Aber ich weiß nicht, ob es mittlerweile, ich hoffe, dass es zumindest einfach zu Canyon oder zu Canyon SRAM zurückgekommen ist, weil fände ich sehr schade, wenn es einfach ganz weg wäre.
Ja.
Aber tatsächlich ist das so ein kleiner Insider bei uns in der Familie. Mein Freund, der Johannes, sagt immer, der schickt mir manchmal bei Instagram so Videos, wie von irgendwelchen Containerschiffen bei starkem Seegang Container runterfallen und sagt, dein Fahrrad, dein Olympiarad. Und das trifft mich immer etwas hart.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, wenn wir schon bei deiner Familie und bei Johannes sind. Du kommst ursprünglich aus dem wunderschönen, ich durfte es mir ja mittlerweile auch schon anschauen, an der Mosel gelegenen Trabentrabach.
Ja.
Jeder, der es nicht kennt, kann gerne mal da vorbeikommen. Es lohnt sich auf jeden Fall, zumindest wenn sich der Nebel gelichtet hat. Wenn man gutes Wetter erwischt, ist da echt super schön. Aber mittlerweile bist du nicht mehr in Trabentrabach zugegen, sondern dich hat es wohin verschlagen?
Jetzt mittlerweile wohne ich in Paderborn, was ich mittlerweile festgestellt habe, dass es nicht wirklich bekannter ist als Trabentrabach. Auch wenn man,
echt?
Auch wenn es deutlich größer ist als Trabentrabach, aber Trabentrabach ist vielen Leuten bekannt wegen dem, weil es einfach eine Weinregion ist und weil es da eine relativ große Ayurveda-Klinik gibt und verschiedenste Gründe, wie so oder weil da mal so ein der zweitgrößte Cyberverbrechen der Welt war, so ein
Stimmt,
Cyberbunker.
Das hab ich mir erzählt.
Also ja. Da gibt es verschiedene Gründe, wieso man Trabentrabach kennt. Paderborn auch verschiedenste Gründe. Da eigentlich die meiste Antwort, oh, Paderborn, oh, der Fußballverein war aber auch mal besser. Das ist das, was ich meistens höre, wenn ich sage, oh, ich wohne in Paderborn.
Oder Paderborner Bier.
Ja, das scheint nicht so beliebt zu sein. Ich bin ja nicht der Biertrinker oder generell Alkoholtrinker, aber ich habe gehört, dass es nicht sehr beliebt ist, das Paderborner Bier.
Ja, ich glaube, da scheiden sich die Geister. Ist halt billig, ne? Erschwinglich. Aber wie man merkt, obwohl du keinen Alkohol trinkst, die Gegenden, in denen du dich niederlässt, sind immer durch Alkohol bekannt.
Ja, das stimmt.
Das heißt, ist Schweinregion, jetzt Bierregion. Mal gucken, was als nächstes kommt. Aber du hast dich gut eingelebt in Paderborn bisher?
Ja, Am Anfang war ich nicht wirklich viel da. Dann hat es sich so angefühlt, als würde ich mich nicht wirklich einleben. Aber doch, ich habe am Anfang dachte ich, ich lerne absolut keine neue Person kennen, aber ich habe recht viele Leute kennengelernt. Man muss ja dazu sagen, ich quatsche ja auch einfach jeden an.
Das stimmt. Und falls ihr Zuhörer aus Paderborn sind, ich weiß, dass Hanna sich stets über einen Mitfahrer freut, eigentlich. Aber stellt euch auf ein konstantes G2-Tempo ein.
Ja, mittlerweile habe ich auch einen anderen Trainer, also nicht mehr so viel zu einem 2 wie mit dir früher, aber zu einem 2 ist immer noch sehr gut. Und ich kenne sogar wirklich viele Leute, mit denen ich Radfahren kann. Aber bin ja tatsächlich länger nicht mehr mit anderen Leuten Rad gefahren. Einfach, weil es zeitlich nicht so gepasst hat mit den Rennen. Aber hier gibt es schon sehr viele Radsport-begeisterte Leute. Das ist auf jeden Fall cool.
Ja, da sind wir jetzt auch bei den Rennen. Du warst zuletzt beim Giro, aber tatsächlich war der Giro auch fast schon wieder vorbei, als er für dich angefangen hat. Richtig?
Ja, ich bin 4 Kilometer gefahren, also den Prolog.
Den Prolog.
Und dann wurde ich krank. Und also beziehungsweise ich hatte schon bei der deutschen Meisterschaft so ein Gefühl danach, nach dem Rennen, habe ich unseren Teamdoktor angerufen und habe gesagt, irgendwie, ja, ich habe so ein Gefühl, mir geht es gar nicht so gut. Ich habe das Gefühl, ich kriege eine Erkältung. Und dann hat er gesagt, ja, nee, warte mal ab, ruhe dich ganz gut aus. Dann bin ich wirklich zum Giro geflogen und dachte, oh, ich habe es geschafft, ich habe es abgewehrt. Und dann war der Prolog auch eigentlich ganz okay. Aber in der Nacht habe ich dann total Fieber gekriegt und hat sich herausgestellt, war doch nicht in Ordnung. Aber war tatsächlich kein Corona. Ich hatte dann 2 PCR-Tests gemacht. Aber es gibt ja auch noch andere Krankheiten, auch wenn man das manchmal vergessen
hat. Ja, und Glück gehabt, würde ich sagen, denn ich treffe dich an zwischen Tour de France, Recon und bald geht es auch zu Tour de France. Das heißt, glücklicherweise war es kein Corona, weil manchmal kann es ja doch ein paar Nachwirkungen haben. Ich durfte das ja jetzt auch erfahren. Wie hat dir denn der Recon der Strecken und welche Etappen hast du dir denn angeschaut? Wie hat es dir gefallen und was erwartest du von der kommenden Tour? Und wie sehr freut es dich, dabei zu sein? Und jetzt habe ich auch 4 Fragen rausgehauen und jetzt lasse ich dich erstmal antworten.
Ja, auf jeden Fall nicht nur bei dir als Fahrerin, sondern auch bei anderen Sportlern merkt man ja, dass Corona wirklich heftige Nachwirkungen haben kann. Aber das ist ein Thema für sich. Und ich habe die letzten 3 Etappen angeguckt, also Etappe 6, 7 und 8. Witzigerweise habe ich mir da kurz davor, ich glaube, die Pro Cycling gekauft. Das ist ein Magazin, ein Radsportmagazin, kennt bestimmt jeder Zeitschriftenfan auf jeden Fall. Und ich bin großer Zeitschriftenfan. Und da ist nämlich eine Männerabteilung, die ist groß, und eine kleine Frauenabteilung. Aber die ist trotzdem schon riesig. Also ich bin ganz begeistert von der Frauenabteilung. Und da stand sogar mein Name drin. Und davon war ich natürlich total begeistert. Ich habe sie in mehreren Ausführungen auch gekauft. Und jeder Gast, der uns besucht, kriegt halt dem gesagt, guck mal, ich stehe in der Zeitung. Und auf jeden Fall stand bei der Etappe 6, schön in Klammern, Flachetappe. Ich fahre diese Etappe ab, ja, schon relativ hügelig, würde ich jetzt mal nicht so als eine Flachetappe bezeichnen, habe ich gedacht, liegt bestimmt daran, dass es jetzt mein 2. Trainingstag nach der Krankheit ist. Also, da habe ich auf jeden Fall schon mal eine Meinungsdifferenz zu dem Pro Cycling Magazin. Etappe 6 ist für mich keine Flachetappe. Es ist schon eher eine hügelige Etappe. Und dann aber bei...
Und wohlgemerkt bist du niemand... Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, das ist keine Flachetappe, ist eher eine hügelige, dann würde ich mir nicht immer trauen, weil für mich ist ja alles hügelig, was über eine Autobahnbrücke hinausgeht. Aber du bist ja schon eine Fahrerin, die sich eigentlich darüber freut, wenn es mal hochgeht.
Ja, es geht jetzt nicht, es ist jetzt nicht irgendwie kilometerweise am Stück, aber es ist einfach so eine Schlussrunde und in der Schlussrunde ist die Straße relativ schmal und dann kommen Hügel und dann nach dem Hügel ist nur noch eine einspurige Abfahrt und ein technisches Finale. Da sehe ich jetzt nicht, dass das dann ein Massensprint unbedingt werden müsste, aber das wird man auch sehen. Bei Tag 6 einer Rundfahrt weiß man dann auch nicht. Am Tag davor die längste Etappe.
Ja.
Und an den zwei Tagen danach richtig harte Etappen. Also wir werden sehen. Aber mein Tipp ist, es wird keine ganz, also für mich ist zumindest keine Flachetappe.
Ja, ich glaube, also als ich nämlich als es im letzten Herbst die Angabe der Etappen gab, dachte ich mir auch so, Tour, mega cool, viele Flachetappen und eigentlich nur am Ende geht es dann in die Anstiege rein. Aber dann haben wir uns auch die dritte Etappe haben wir uns angeschaut, Anfang Mai, glaube ich. Und die ist ja auch eher eine der flachen. Aber da geht's, ich weiß nicht, hast du die angeschaut von Reims aus, die Etappe? Weil da ist am Ende so ein steiler Anstieg drin. Ja, genau. Und da sind die Männer, also die Etappe, sind die Männer auch schon gefahren, als Julien Alaphilippe ins gelbe Trikot gefahren ist und da an dem Anstieg attackiert hat. Und also so wie das da in Epernay ist, würde ich auch nicht sagen, dass es da einen Massensprint gibt. Also dafür sind die Anstiege dann einfach zu steil und die Straßen zu schmal, glaube ich, dass da ein geschlossenes Feld drüber kommt. Aber lassen wir uns überraschen, das ist ja auch das Schöne, dass man eben vielleicht bei manchen Etappen nicht voraussagen kann, wie es dann wird. Aber ja, erzähl weiter. Sechste Etappe hast du dir angeschaut und?
Und die siebte, das ist die Etappe, wo man über Petit Ballon fährt und dann der zweite Berg heißt irgendwie Col de Platz Vase oder wie auch immer.
Ja.
Ich habe ihn so genannt Platz die Wade. Also so habe ich ihn umbenannt.
Und wohlgemerkt hast du aber auch keine Waden. Das muss man auch noch zu Hanna Ludwig wissen. Ludwig ist ein wandelndes Dreieck. Sie hat kaum Waden.
Ja, okay, das stimmt, aber auch kleine Waden können platzen.
Das stimmt. Okay, sprich weiter, sorry.
Und dann fährt man den Gros Ballon noch hoch und dann an der Etappe finde ich super cool, dass es nicht zwei Tage hintereinander ein Bergfinale ist, sondern man fährt wirklich den 16 Kilometer den Berg hoch und dann, also erst fährt man ja 8 Kilometer den Berg hoch, dann nochmal 8 und dann 16. Also man fährt wirklich einen Haufen Berg hoch. Und dann aber die letzten 7 Kilometer sind oben auf dem Plateau flach. Ja. Und das finde ich super cool. Und habe eine gewisse Hoffnung, dass da noch Fahrerinnen zusammen sind, das super spannend wird. Was natürlich auch direkt meine Hoffnung zerschlagen werden kann, weil vielleicht Annemiek oder so alleine sind und dann es gar nicht vielleicht so spannend wird. Aber es hat zumindest das Potenzial, dass es nicht einfach ein Bergfinale ist, sondern auch noch danach so, ja, dass sich Leute angucken und attackieren. Also da, wenn ich ein Zuschauer wäre beste Etappe.
Okay, also du freust dich auf Etappe 7. Ist vermerkt. Und dann hast du ja auch noch ist ja dann um die Ecke, hast du ja auch noch die Etappe 8 angeschaut.
Ja, da finde ich nämlich auch spannende Etappe. Es ist erst, sagen wir mal so, rollend. Und man denkt, man merkt gar nicht, also ich habe es natürlich alleine gemerkt, aber man denkt, es geht ja gar nicht hoch. Hat man nach einiger Zeit hat man 1000 Höhenmeter und ist keinen wirklich signifikanten Berg hochgefahren. Das finde ich schon beeindruckend. Und dann gibt es relativ, nach 40 Kilometern ungefähr, so ein 2 Kilometer, ich würde es Stich nennen, aber ich mag ja auch steile Berge nicht so gerne. Den finde ich schon mal so auch interessant, weil es ist ein super schmaler Weg danach und man sieht wirklich, es ist halt so links, rechts, also man sieht wirklich keine 15 Sekunden vor einem, wer da fährt. Ja. Das hat auch ein Potenzial, dass da Leute attackieren und dann geht's nochmal flach und dann 8 Kilometer hoch, aber 5 bis 6%, also eine angenehmere Steigung als am Tag davor, weil da ist es steiler. Dann geht es lange runter und dann hat man noch diesen Blanche de Belfi, der...
Den wir vor kurzem erst bei der Tour de France der Männer gesehen haben.
Ja, und das war vielleicht einer der schönsten Momente fast als Profi. Da bin ich gestern gefahren, war wirklich schon total platt. Hab gedacht, ach, das wird jetzt hier nur noch eine Tortur, da hochzufahren. Und dann kam ein kleiner Junge, der war 15, kam von hinten angefahren und hat gesagt, hallo, darf ich mit dir fahren? Echt super Englisch gesprochen. Ja. Und hat ein Lächeln auf dem Gesicht. Also das war so süß. Der war so, so glücklich und so radsportbegeistert. Dann zeigt er mir, holt eine Flasche aus seinem Flaschenhalter, zeigt mir eine Uno X Flasche und sagt, oh, letztes Jahr war ich bei der Tour de Alsace und habe eine Flasche gekriegt. Er mag am liebsten die Elite-Flaschen und hatte dann eine DSM-Flasche und eine Uno X Flasche. Und ist dann die letzte Stunde mit mir gefahren und auch den Berg hoch und sah aus, als würde er 30 Kilo wiegen. Also wirklich so ein ganz kleiner. Und man hat offensichtlich gemerkt, okay, der ist viel schneller als ich jetzt berghoch. Hat aber immer dann so ganz süß gewartet, war dann noch sein Handy rausgeholt, hat seinem Papa geschrieben, dass er jetzt noch kurz noch mal den Berg hochfahren will, weil er wohnt so am Fuß vom Berg. Und ja, ich hatte die besten Gespräche mit dem. Das war wirklich legendär. Und dann oben dann noch den Gravel. Und ich habe alle Insider-Tipps von dem 15-jährigen Emil gekriegt. Und es war wirklich, wirklich schön.
Cool. Das heißt, du bist schon voller Vorfreude auf die Tour. Und wird wahrscheinlich auch nach Olympia eins der richtig guten Erlebnisse, schätze ich.
Werbung. Es ist Sommer. Ihr habt Bock auf Sport, ihr habt Bock, eine Runde laufen zu gehen oder ihr habt Bock, eine Runde Rad zu fahren. Ich meine, es ist lange hell. Sowohl abends bleibt es lange hell, morgens ist es schon früh die Sonne aufgegangen. Da bietet es sich ja an, Sport zu machen, bei schönen Temperaturen sich auszupowern. Aber ihr wollt vielleicht nicht nur einfach Sport betreiben, einfach so fürs Feeling, sondern ihr wollt auch mal gezielt trainieren. Dabei aber keine Verletzung riskieren oder krank werden, sondern wirklich einfach Sport betreiben, sich verbessern, Fortschritte sehen und dafür keinen großen Aufwand betreiben, da habe ich genau das Richtige für euch. Hier ist Enduko. Enduko ist die App für AusdauersportlerInnen, die dir eine dynamische Trainingsplanung auf Basis von künstlicher Intelligenz aufstellt. Bei Enduko bilden neueste sportwissenschaftliche Erkenntnisse die Grundlage für deine Trainingsplanung. Wenn du zum Beispiel schon länger Sport betreibst und das mit irgendwelchen Geräten aufzeichnest, kann dir sehr helfen, denn durch den Import aus verschiedenen Drittanbietern, wie zum Beispiel Garmin oder Strava, werden deine Trainingseinheiten automatisch synchronisiert und ausgewertet. Das heißt, du weißt einfach, bei welchem Trainingszustand du dich gerade befindest und darauf wird aufgebaut. Es gibt bei Enduko immer morgens eine Feeling-Abfrage durch den Coach. Darauf wird dein Trainingsplan noch individueller auf dein momentanes Stress- und Ermüdungslevel angepasst. Es gibt noch ein neues Feature, das Multisport-Feature, das kombiniert Radfahren und Laufen, wenn ihr auf beide Sportarten Lust habt. Ihr könnt jetzt die App 14 Tage kostenlos testen unter enduko.app/rick. Schreibt Enduko auch gerne mal, die freuen sich nämlich immer über Feedback. Ihr findet das Ganze wie immer in den Shownotes. Ich sag's nochmal, enduko.app/rick und dann könnt ihr gezielt Sport betreiben. Es ist sehr zu empfehlen, Werbung Ende.
Also, ich hoffe, dass ich jetzt noch einigermaßen wieder fit werden kann, weil jetzt bin ich wieder gesund, aber ich fühle mich nicht so wirklich gut in Form, einfach weil ich jetzt länger dann Pause machen musste, aber ich habe auch die gewisse Hoffnung, dass ich mich am Anfang der Rundfahrt dann ein bisschen in Schwung fahre und dann das schon okay wird.
Spätestens auf der 5. Etappe mit 175 Kilometer hast du genug Zeit, um dich in Schwung zu fahren.
Ja, aber der Etappe 4 ist mit Gravel genau mein Spezialgebiet. Das muss ich auch mal dann noch erst schaffen, ja?
Das stimmt. Das stimmt. Aber ich glaube, es wird auf jeden Fall eine spannende Tour. Und für alle, die sich jetzt ans Tourschauen schon gewöhnt haben und sich fragen, was mache ich mit meinem Leben, wenn die Tour aufhört? Dieses Jahr haben wir das Glück, dass sobald die Männertour durch ist, die Frauentour anfängt. Das heißt, man muss nicht verzweifeln, es geht weiter und man kann sein Hauptinteresse in den Radsport direkt auf die Frauen ummünzen.
Ja, das stimmt. Man muss keinen Nachtourtief kriegen.
Genau. Das hilft auf jeden Fall. Ja, ich wünsche dir und wahrscheinlich auch alle Hörer schon mal viel Erfolg für die Tour und genieße es für mich mit. Ich wäre auch super gern dabei gewesen, aber es hat nicht sollen sein. Nichtsdestotrotz will ich noch ein bisschen über dich und deinen Weg im Radsport sprechen und, wie man ja auch gerade gemerkt hat, deine Passion für den Radsport und für das, was der Radsport bringt, nämlich Menschen zu treffen und sich mit Menschen zu unterhalten, denen man sonst vielleicht auch nicht begegnet wäre. Zum Beispiel so alten Frauen wie mir.
Du weißt genau, was ich davon halte, wenn du sagst, dass du alt bist. Aber das diskutieren wir nicht im Podcast aus.
Das stimmt. Nur haben ja du und Christa vor allem häufig dafür gesorgt, dass ich zum ersten Mal eigentlich gemerkt habe, wie alt ich geworden bin, weil ihr dann angefangen habt mit Snapchat. Ich hab mir dann auch mal für dich eine Zeit lang Snapchat runtergeladen, ich habe es dann aber doch wieder gelöscht.
Vor allem bin ich super, ich bin gar nicht aktiv bei Snapchat.
Ja, aber das ist ja jetzt auch schon wieder 4 Jahre her, glaube ich.
Ja, der einzige Moment, wo ich mich wirklich prägend daran erinnert habe, ist, dass wir zusammen in die Schweiz gefahren sind, Musik gehört haben. Du hast eine richtig coole CD mitgebracht und warte, irgendwie war es, hast du gesagt, oh das cool, war bei dem Lied warst du bei irgendeiner Abschlussfeier von deiner, erzähl die Geschichte, ich weiß nicht, wo du warst bei...
Ich weiß noch genau, das war eine Mix-CD und zwar Paul Kalkbrenner, Sky and Sand haben wir da gehört.
Ja.
Und ich weiß aber auch nicht mehr wirklich, was ich da gesagt habe, aber irgendwie, das ist, glaube ich, gerade als ich
du warst in deiner Ausbildung und bist umgezogen oder sonst was und hast gesagt, dieses Lied habe ich immer gehört, als ich umgezogen bin oder irgendwas mit der Krankenschwester-Ausbildung oder als du dann vielleicht ein Studium gemacht hast, irgend sowas.
Ich glaube, als ich das Studium angefangen habe und dann hast du gesagt, ich war da in der zweiten Klasse.
Ja, ich weiß noch, dass ich gesagt habe, oh, ich war da in der zweiten Klasse.
Ja, ja, und danach haben wir dann Tic-Tac-Toe angehört, damit ich dir zeigen konnte, was ich in der zweiten Klasse so gehört habe.
Ja.
Ja, da merkt man dann manchmal den Unterschied. Aber auch das finde ich ja auch tatsächlich das Schöne am Radsport, dass man nämlich so, wie der Engländer so schön sagt, open-minded bleiben muss, weil man eben mit so vielen Generationen eigentlich ja auch sehr eng zusammen ist. Und das hält einen vielleicht auch so ein bisschen jung, dass man immer wieder den Input der neuen Generation hat.
Ja, denke ich auch. Jetzt bin ich ja sogar schon eine
so, jetzt gehörst
eine,
du schon zu den Älteren.
Ich fühle mich nicht alt eigentlich, aber auf jeden Fall bin ich jetzt nicht mehr die Allerjüngste und ja, ich habe auch eine Teamkollegin, die ist erst 18, also, aber ich finde es eigentlich ziemlich cool. Und ehrlich gesagt ist die manchmal weiser als ich, die gibt mir sehr gute Ratschläge.
Ja, siehst du?
Es ist immer schön mit ihr.
Die Erfahrung habe ich auch schon gemacht. Aber, weil ich das immer vergesse, eigentlich schreibe ich mir das immer in meiner Liste ganz nach oben, dass ich die Schnellfragerunde mache und trotzdem fällt es mir jedes Mal erst wieder nach 40 Minuten oder sowas ein, dass ich eigentlich meine Entweder-Oder-Fragen stellen muss. Und bevor ich das ganz vergesse, streue ich die jetzt schnell ein. Die gehen nämlich normalerweise gut von der Hand, obwohl ich dir auch zutrauen würde, dass Entscheidungen bei Entweder-Oder dir schwerfallen könnten. Aber es sind leichte Fragen, deshalb keine Sorge.
Okay.
So, bergauf oder bergab?
Ach, bergauf, auf jeden Fall.
Kaffee oder Tee?
Nichts von beiden, aber eher Tee. Kaffee bin ich raus.
Straßenrennen oder Zeitfahren?
Straßenrennen.
Das war gerade, man kann ja beim Podcast leider nicht sehen, es war gerade eine sehr süße, gequälte Grimasse, die Diana gemacht hat, weil die Entscheidung ist ihr doch schwerer gefallen.
Ja.
Navi oder drauf losfahren?
Drauf losfahren.
Eule oder Lerche?
Eule.
Chemicream, ja, nein?
Nein, nie.
Gel oder Riegel?
Riegel.
Indoor oder Outdoor?
Outdoor.
Disc oder Rimbrakes?
Disc, großes Ausrufezeichen.
Und die letzte Frage, allein oder Gruppenausfahrt?
Ich würde es auf jeden Fall Kategorie Gruppe. Jetzt so riesige Gruppen musste ich sein, aber kleine Gruppe.
Kleine Gruppe, okay. Guck, es ging doch viel schneller, als ich dachte. Und bis auf zwei schmerzliche Antworten ging es auch super gut, eigentlich.
Ja.
Dann bleiben wir mal bei dem Alleine-Radfahren. Du warst zwar nicht richtig alleine, weil deine Mama dich begleitet hat, aber als die ersten Rennen abgesagt wurden, der Pandemie wegen 2020, hast du dich entschieden, von der Bretagne mit dem Fahrrad zurück nach Traben-Trarbach zu fahren?
Ja, da sind die Rennen sogar wieder gestartet und dann war es so, dass die Rundfahrt stattfinden sollte. Ich bin 3 Tage vorm Rennen angefahren, weil ich super motiviert war, weil ich meine ganze Motivation auf die paar Rennen, die dann waren, gesammelt hatte und wollte dann die Zeitfahrstrecke anschauen. Und wir sind wirklich, es war eine der schrecklichsten Autofahrten, die ich je hatte. Die war gefühlte 48 Stunden, waren vielleicht in Wirklichkeit 12, aber war sehr lang. Und wir fahren auf diesen Parkplatz von dem Hotel. Ich schaue auf mein WhatsApp und Rolf Aldeck, unser sportlicher Leiter damals bei Canyon, schreibt mir, wo seid ihr? Dreht um, das Rennen ist abgesagt. Und ich so, ich habe erst gedacht, weil Rolf ist an sich jemand, der macht gerne Scherze.
So ja. Gedacht,
haha, Rolf. Und dann habe ich ihn angerufen und habe gesagt, Rolf, jetzt wirklich? Und dann habe ich gesagt, das war echt ein guter Scherz, du hast dich selbst übertroffen. Und er so, Hanna, es ist wirklich kein Scherz. Dann habe ich mich, erstmal habe ich, glaube ich, 5 Minuten nichts gesagt. Und dann habe ich zu meiner Mama gesagt, ich fahre das nicht im Auto wieder zurück. Auf keinen Fall. Und habe gesagt, ich fahre mit dem Fahrrad zurück.
Und man muss dazu sagen, Hanna ist wirklich, und das hat mich auch überrascht, weil wie gesagt, als ich dich kennengelernt habe, warst du gerade entweder noch 18 oder knapp 19. Du bist komplett schmerzfrei beim Autofahren. Also wenn es ums Autofahren geht, dann ist einfach so, Hanna ballert halt einfach mal so eine 10-Stunden-Fahrt runter als eigentlich Fahranfänger. Dazu muss man aber auch sagen, dass du wahrscheinlich die beste, schlechteste Autofahrerin bist, die es gibt. Weil du einerseits total gut fährst, vor allem auch für deinen Erfahrungsschatz, aber gleichzeitig auch so schlecht. Es ist sehr verwirrend, dich beim Autofahren manchmal zu beobachten. Nur für den Kontext, dass wenn Hanna Ludwig sagt, ich fahre auf keinen Fall mehr Auto, dann muss es eine lange Fahrt gewesen sein.
Meine Mama ist gefahren, muss man fairerweise sagen. Ich bin okay. Nicht gefahren, aber ich wollte einfach nicht mehr in einem Auto sein. Fahrend oder Beifahrer. Aber ja, da hast du recht. Vor allem sehr passend. Heute bin ich nämlich mit einem Mietwagen von Trier nach Paderborn gefahren. Es war ein bisschen witzig. Aber ja, dann habe ich als erstes, war ich so in Rage, habe ich gesagt, okay, ich fahre an einem Stück mit dem Fahrrad zurück. Dann wurde es natürlich direkt unrealistisch. Dann habe ich gedacht,
weil das sind ungefähr wie viel 1000 Kilometer?
1400.
Ja, kann man einmal machen, muss man aber auch nicht.
Ja, auf jeden Fall war es nicht empfehlenswert. Dann habe ich gesagt, okay, 4 Tage. Es wären aber dann jeden Tag 280 Kilometer gewesen. Und man muss sagen, bis zu diesem Punkt bin ich in meinem Leben nur einmal gerade so 200 Kilometer gefahren. Also es war jetzt nicht so, dass ich super lange Strecken davor gefahren bin. Und dann habe ich gesagt, okay, vielleicht mache ich doch lieber 5 Etappen, dann habe ich nicht so Stress. Und dann hat es echt gut geklappt. Ich habe das dann an dem Abend alles geplant, wo ich dann in meinem Hotel schlafen will. Und weil Outdoor schlafen ist zwar mittlerweile total in, muss ich aber sagen, ist nicht für jeder Mann, jeder Frau, ist auch nicht unbedingt was für mich. Man muss wissen, ich habe immer sehr viel Angst vor verschiedensten Dingen und Outdoor schlafen ist nicht in meinem, ja, in meinem guten Gebiet sozusagen. Da fühle ich mich nicht so wohl. Deswegen immer ein Hotel. Ich habe sehr viel Respekt vor den ganzen Leuten, die draußen schlafen oder im Zelt. Sehr cool. Vielleicht in meinem nächsten Leben.
Wenn noch ein bisschen Mut dazu kommt.
Ja, genau. Ja, und dann hat es eigentlich ganz gut geklappt. Und dann fand ich es total cool, weil dann habe ich das auf Strava geteilt und dann wurde es auch bei der Canyon-SRAM-Seite geteilt und dann habe ich tatsächlich Franzosen getroffen, die sind mit dem Auto an mir vorbeigefahren. Hallo Hanna! Und dann habe ich gedacht, hey, wieso wissen die meinen Namen? Und dann haben die mir geschrieben, oh, ich habe dich gesehen. Und das fand ich total cool. Also ich habe dann da Leute getroffen, die sind mit mir mit dem Rad da gefahren und haben gesagt, ah ja, wir haben das auf der Seite von Canyon SRAM gesehen, dass du hier nach Hause fährst. Wir fahren ein bisschen mit dir und es war echt cool.
Weil man muss ja auch dazu sagen, du hattest ja teilweise nicht so richtig viel Glück mit dem Wetter. Also du bist ja auch echt Tage mal im strömenden Regen gefahren, wenn ich mich recht entsinne.
Ja, ich glaube, ich bin jeden Tag im Regen gefahren, außer dem letzten.
Also nicht so richtig Glück ist eine Untertreibung. Du hattest überhaupt kein Glück mit dem Wetter.
Man muss fairerweise sagen, ich fahre nicht gerne im Regenrad und es war aber warm, aber Regen. Also es war nicht so, oh, super kalt, dass man hat 30 Sekunden angehalten, hat schon angefangen zu zittern. Es war das bessere Ende von schlecht.
Das bessere Ende von schlecht, okay. Man merkt, du bist und bleibst eine Optimistin, würde ich sagen.
Ja, in mancher Hinsicht schon.
Dann komme ich nochmal zurück auf deinen Teamwechsel. Du warst ja bei Canyon SRAM eigentlich direkt, als du aus den Juniorenränken in den Profibereich gekommen bist, 2019, 2020 und 2021 und hast dann jetzt zum Beginn dieses Jahres zu UNOX als neu geformtes Frauenteam gewechselt. Weiterhin in der World Tour, also Canyon SRAM war dann schon ab 2020 World Tour. Jetzt bist du weiterhin in dem World Tour-Team und hast auch für 2 Jahre unterschrieben mit UNOX. Wie kam die Entscheidung und wie gefällt es dir, jetzt in einem skandinavischen Team zu sein, nachdem du dich an die deutsche Organisiertheit gewöhnt hast?
Ja, es gab einfach verschiedene Gründe, wieso ich dann wechseln wollte. Es war auch zum einen, dass ich glaube ich, hauptsächlich persönlich war ich irgendwie dann in meiner Mentalität oder in meiner Herangehensweise so an das Thema Radsport, irgendwie hatte ich mich ein bisschen festgefahren und war, jeder, der mich so ein bisschen kennt, weiß ja auch, dass ich dazu tendiere, relativ stur zu sein und mir von niemandem was sagen lasse und es hat sich so angefühlt, als wäre ich einfach in eine Sackgasse gefahren und es würde einfach stecken und es würde nichts mehr weitergehen. Irgendwie könnte ich aber auch nicht mehr rückwärts fahren, weil dafür war ich ja dann doch zu stur. Und dann war es einfach irgendwie Zeit zu wechseln. Ich wusste aber nicht so richtig, wohin. Und ich war schon lange ein Fan von dem UNOX-Männerteam und habe dann gedacht, ach komm, das mache ich jetzt. Und habe das eigentlich innerhalb von einem Tag entschieden. Bin an einem Tag mit dem Lars Back Rad gefahren, weil er wohnt in Luxemburg und ich habe ja vorher in Tarnthalbach gewohnt, das ist nicht weit. Wir haben uns sofort verstanden und bei der Radtour eigentlich noch beschlossen, okay, das machen wir. Und dann war das eigentlich für mich entschieden. Und dann letztendlich, als ich dann am Ende der Saison gewechselt habe, war ich doch irgendwie, habe ich kurz gedacht, ach, irgendwie habe ich das gar nicht so durchgedacht. Ich werde die bestimmt alle total vermissen. Und ich bin auch froh, dass ich viele von denen von Canyon halt einfach noch beim Rennen sehe und auch vor allem Ella und, okay, die war jetzt verletzt, aber halt, man sieht sich ja doch im Radsport immer wieder.
Ja.
Aber ich bin doch sehr froh mit meiner Entscheidung, das Team gewechselt zu haben. Es war einfach schon auch so ein Schritt aus meiner Komfortzone raus, weil ich zum ersten Mal einen Trainer vom Team habe und mich dann auch ja erstmal gewöhnen musste, dass mein Umfang reduziert wurde und ich mehr Intervalle fahren sollte. Das war am Anfang etwas schwer, weil es fällt mir nicht so leicht, immer mich auf andere Leute einzulassen. Aber das hat dann auch ganz gut geklappt. Ich sage mal, ich habe 4 Wochen die größten Zweifel meines Lebens gehabt, aber dann hat es gut funktioniert.
Das kann ich mir gut vorstellen, weil Hanna, so wie ich dich kenne, ist sehr, ich weiß nicht, ob ich es als stur bezeichnen würde, wie du es jetzt gerade eben gesagt hast, aber du bist auf jeden Fall sehr perfektionistisch, was dein Training angeht und das Umsetzen deines Trainings. Ich erzähle da kurz meine Geschichte.
Ich bin gespannt.
Ich erinnere mich, dass wir darüber gesprochen haben, über Sinn und Zweck von Training und Intervallen und wie sie ausgeführt werden. Und du dann gesagt hast, ja, ich musste 10x3 Minuten Intervalle fahren, aber der dritte Satz war nicht so gut, deshalb bin ich alle nochmal gefahren.
Ah ja, sowas ist tatsächlich schon vorgekommen.
Ja, deshalb würde ich dich als sehr perfektionistisch beschreiben und deshalb kann ich mir auch vorstellen, dass dann die Umstellung, wo man ja auch schon mal schnell, gerade wenn es zu einem Saisonwechsel ist, wo man dieses Gefühl hat, bringt das, was ich jetzt gerade mache, bringt das eigentlich was und werde ich damit fit? Und ja, die Überprüfung irgendwie erst so, wenn die Saison startet, bekommt, dann kann das schon mal für sehr viel Unruhe selbst in meinem Kopf sorgen. Aber in deinem Kopf muss es ja wirklich Chaos sein.
Ja, am Anfang habe ich ihn, glaube ich, also mein Trainer heißt Jelle, habe ich ihm jeden Tag geschrieben, habe gesagt, meinst du das jetzt ernst? War das jetzt das alles für den Tag? Habe gesagt, kurze Erinnerung, Jelle, das, was du mir für die Woche angetragen hast, das kann ich auch an einem Tag schaffen. Dann wären wir schneller fertig. Das würde so viel Zeit ersparen. Und dann hat er gesagt, machst du einen Scherz? Dann habe ich gesagt, eigentlich nicht. Und am Anfang haben wir uns immer so ein bisschen gekäppelt. Und ich glaube, ich muss auch sehr wirklich sagen, ich war auch wirklich anstrengend zu ihm. Und dann hatte ich das Gefühl, irgendwie habe ich mich nicht so wohl gefühlt. Und dann hat der Johannes zu mir gesagt, Hanna, jetzt lass dich einfach mal darauf ein. Und man muss dazu sagen, Johannes sagt mir normalerweise nie irgendwie, was ich machen soll oder nicht. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn er es sagt, dann mache ich das jetzt mal. Und ich bin dann zwar noch ab und zu ohne Garmin zum CrossFit gegangen, habe ich mittlerweile Miele auch erzählt und ist ein kleiner Witz von uns. Aber es hat dann echt gut geklappt, als ich einfach gedacht habe, okay, komm, ich mache das jetzt einfach, wie der das sagt. Auch wenn ich das Gefühl habe, es ist viel zu wenig.
Und jetzt mittlerweile kannst du dich damit anfreunden und fühlst dich wohl damit?
Ja, mittlerweile, also manchmal, mittlerweile freue ich mich über die Ruhetage und denke, oh, jetzt ruhe ich mich besser aus. Wer weiß, was sie sich wieder für harte Sachen überlegt. Ja. Es gibt nämlich so eine Einheit von ihm, die heißt die endlose VO2-Max-Einheit. Man muss einfach so oft VO2-Max-Intervalle fahren in seinem Wattbereich für die VO2-Max-Intervalle, bis man nicht mehr kann. Und dann denkt man immer, okay, ich kann noch einen, ich kann noch einen, ich kann noch einen. Und es ist wirklich schrecklich.
Ja, vor allem, wenn man so gestrickt ist wie du, weil dann hört man ja echt wahrscheinlich wirklich auf, erst auf, wenn man komplett Fritte ist.
Ja, auf jeden Fall. Und dann, ich bin auch noch nie so viele Sprints gefahren. Und also das sind ganz neue Bereiche.
Sehr schön. Aber wenn du jetzt sagen müsstest, was der größte Unterschied ist zwischen einem deutschen Team und einem skandinavischen Team, was würdest du sagen, ist da der größte Unterschied?
Das ist schwierig. Aber ich kann eigentlich nur sagen, dass wenn alle Leute auf der Welt ein bisschen mehr wären wie die Skandinavier, einfach entspannt und lebensfroh, dann wäre die Welt ein ganz anderer Ort. Dann wäre die Welt ein besserer Ort. Also ich bin ein großer Fan von Skandinavien geworden. Ganz tolle Leute. Ich hoffe, dass ich das ein bisschen von denen lernen kann und nicht immer diese zwanghafte deutsche Art haben kann. Die sind tatsächlich auch alle sehr pünktlich. Also es ist jetzt nicht irgendwie chaotisch oder so, aber einfach entspannt. Die sind lebensfroh. Alle Sachen, die die machen, und zwar durchgängig, alle von denen. Die sind ganz glücklich, immer auch froh über eine Herausforderung und nicht so eine Meckerkultur, wie man es manchmal... Ja, das, vielleicht ist es auch nur ein Stereotyp, aber manchmal hat man ja schon das Gefühl, dass Deutsche so eine unterschwellige Unzufriedenheit mit sich herumtragen. Und das ist da halt gar nicht. Die haben so eine, immer so eine Fröhlichkeit und sind ganz glücklich. Und das bewundere ich sehr. Und bin ich ein großer Fan von. Und so leiten die auch ihr Team. So machen die ihre Aufgaben. Sie sind einfach zu 100% positiv. Und der kann, ich weiß nicht, der könnte unser Bus geklaut werden, würden die noch sagen. Kein Problem. Und ich würde sagen, was? Scheiße, der Bus wurde geklaut. Jetzt ist irgendwas, wir müssten das machen, würde komplett austicken. Und würde mich ja eigentlich selber nicht als die gestressteste Person beschreiben. Aber im Vergleich zu denen, zu meinen Teamkollegen, bin ich so gestresst.
Ja, ich kann das auch durchaus bestätigen. Ich habe ja einen sportlichen Leiter, der Däne ist. Und da hätte ich jetzt halt gesagt, so, weil ich eben nicht so viele Skandinavier kenne, dass es einfach seine Persönlichkeit ist. Aber wenn du das jetzt so beschreibst, dann würde ich das absolut unterschreiben, weil der ist genauso. Da denke ich mir nämlich immer, wie kann ein Mensch so entspannt sein und wie kann ein Mensch immer gut drauf sein? Das ist schon, glaube ich, sowas, was ja die Skandinavier, glaube ich, ganz, ganz gut beschreibt dann.
Ja, also ja, man kann natürlich nie jetzt
alle
über die ganze Bevölkerung übereinkommen ziehen, aber so die Grundeinstellung, das kann man ja schon, wie man es auch immer nennen mag, Kultur oder sonst was, merkt man schon eher entspannt.
Ja.
Und das ist wirklich, wirklich schön. Also das ist total angenehm mit den zu reisen, Rennen zu fahren. Ich bin viel weniger nervös, weil ich einfach denke, ja, was soll schief gehen? Ich meine, die sind ja alle dabei und die sind ja alle entspannt. Es klappt schon.
Sehr cool. Ja, das freut mich sehr, dass du da so zufrieden bist, weil ich glaube, das, was du gerade eben beschrieben hast, dass wenn man das Team wechselt, dass man natürlich auch, vor allem nach, wir waren ja beide 3 Jahre bei Canyon, dass man, und es war halt auch unser erstes Team, dass man sich zum einen an das Staff gewöhnt, an die Teamkollegin, vor allem wir ja auch sehr in einer sehr ähnlichen Konstellation auch die ersten Jahre gefahren sind, dass es, glaube ich, schon sich immer so ein bisschen wie der sichere Hafen anfühlt. Und das Gefühl habe ich auch so ein bisschen behalten. Also dass immer, wenn ich jetzt auch bei der DM oder sowas bei Canyon bin oder wenn ich die Swannies bei Rennen treffe, dann habe ich einfach dieses warme Zuhause-Gefühl. Aber ja, dass man sich eben manchmal auch aus dem sicheren Hafen rausbegeben muss, um vielleicht auch ein bisschen zu wachsen.
Ja, auf jeden Fall. Aber trotzdem bedeutet es mir immer viel, wenn ich die Swannies dann bei Rennen treffe. Und die haben mir schon viel geholfen dieses Jahr. Als ich gestürzt bin, haben die mir geholfen. Und ach, das ist eigentlich das Schöne am Radsport. Je mehr Leute man kennenlernt, deswegen je mehr unterstützt man sich vielleicht auch im Feld, auch wenn man denkt, ah ja, alle sind Konkurrenten. Aber letztendlich ist das gar nicht so bei einer Rundfahrt oder so, wenn man dann zusammen im Gruppetto ist oder was weiß ich, oder einen Defekt hat oder einer seine Flasche verpasst hat, da hilft man sich viel mehr, als man jetzt vielleicht denkt, und das mag ich sehr gerne.
Ja, vor allem, ich habe das auch, also bei, das habe ich ja auch bei Mieke gesagt und bei dir habe ich das aber auch, vor allem bei Klassikern, dass wenn es lang wird und es ist so eine Reihe, aber ich bin bei dir am Hinterrad, dann bin ich immer so komplett ruhig, weil ich weiß, egal was passiert, Hannah fährt die Lücke auf jeden Fall mit dazu. Weil manchmal ist ja dann einfach so, wenn es mittig reißt, dann wird es halt hart, aber dann weiß ich, wenn ich an deinem Hinterrad bin, dann ist das kein Problem.
Ah, dieses Jahr hast du da ein bisschen dann aufs falsche Hinterrad gesetzt. Dieses Jahr bin ich eigentlich immer abgerissen und absolut nie wiedergekommen.
Ja, das stimmt. Einmal, glaube ich, ich weiß nicht, war es Nockere? Da war ich dann auch überrascht.
Ja, Schwarzdorf-Landers war das.
Oder es kann sein, wo dann einfach so, wo ich das Gefühl hatte, da hast du in dem Moment so gedacht, ach, fuck it, ich habe jetzt auch keinen Bock mehr.
Nee, ich hatte schon noch Bock, ich hatte nur absolut keinen Form.
Ja.
Aber dann, das weiß ich noch, dass du auf der Zielgerade gesagt, da war es nämlich so ein klassischer, beim Eintagesrennen nennt man es nicht Gruppetto, abgehängten Sprint. Und dann sind welche gesprintet und dann hast du gesagt, hey, ich lasse mich nicht von dir und übersprinten.
Ja, stimmt. Aber am Ende warst du dann, also wir waren natürlich gleiche Zeit, aber ich glaube, am Ende warst du dann du vor mir, oder nicht? Nee, nee, das war mit Alice. Ein Glück.
Du warst einen Platz vor mir. Ich habe ja auch die Hälfte der Maximalwert von dir oder sogar weniger, das kann ich dir den Sieg schon mal kurz schenken.
danke.
Netterweise.
Danke. Dann komme ich auch schon fast, also ich habe noch ein paar Fragen drauf, aber wir haben jetzt auch schon 1:03 gequatscht und ich habe dir ja gesagt, dass ich nur 1 Stunde deiner Zeit klaue. Was ist es denn, was dir am Profi-Dasein, am Radprofi-Dasein am besten gefällt?
Das habe ich noch letzte Woche zu meinem Papa gesagt. Letzte Woche war ich krank und war dann, ich weiß nicht wieso, aber das hat mich richtig frustriert einfach beim Giro, dass ich dann krank war. Ich habe mich selten so über eine Erkältung geärgert und habe dann gedacht, okay, jetzt will ich irgendwas Schönes machen und bin dann mit meinen Eltern und mit Johannes am Wochenende nach Lenzerheide gefahren zum
Mountainbike-Weltcup.
Und ich war noch nie vorher bei einem Mountainbike-Weltcup. Aber die Leute waren da so glücklich, die Fans. Es war einfach die beste Stimmung jemals. Genauso wie bei Crossrennen. Früher war es immer eine Tradition von mir, zur Cross-WM zu gehen. Und einfach die Atmosphäre war super. Und ich habe dann auch relativ viele Leute getroffen, die ich halt kannte, zum Beispiel Alan Murchison, der war der Koch bei Canyon und ist jetzt der Koch bei Specialized Factory beim Mountainbike, und ja, es ist einfach wunderschön, wie viele Leute man wieder trifft. Man lernt niemanden kennen irgendwie im Radsport und trifft ihn dann nie wieder. Man trifft ihn dann vielleicht beim Mountainbike-Weltcup in Lenzerheide, wo man eigentlich gar nicht gewesen wäre, weil man beim Giro wäre. Es ist einfach so cool, wenn die, obwohl es ja tausende Leute sind, die dafür begeistert sind, man trifft sich irgendwie immer wieder und man lernt neue Leute kennen, die man dann über drei Ecken doch kennt. Dann lerne ich, ja, wie letztes Jahr bin ich im Sauerlandrad gefahren. Und dann haben mir so zwei gewunken, die hätten ganz viel Gepäck. Und dann habe ich mich umgedreht, bin kurz mit denen gefahren und haben die gesagt, oh, du warst ja mal die Teamkollegin von der Tanja. Und das waren irgendwelche aus dem Ruhrgebiet, die deine Fans waren und am Wochenende im Sauerland waren. Dann habe ich gesagt, ja, genau. Und einfach irgendwie solche kleinen Geschichten. Oder wie gestern der kleine 15-jährige Junge. Das ist einfach das Beste überhaupt.
Also die Menschen, die man über den Radsport trifft und ja auch direkt eigentlich die Verbindung hat, dass man eben die Leidenschaft für den Sport teilt.
Ja, dass direkt eigentlich man sagt, Hallo und dann fängt schon die Diskussion an, sozusagen Disco oder Rimbreak. Man kann sich direkt über irgendwas unterhalten.
Ja, das stimmt.
Und es geht nie der Gesprächsstoff aus.
Und was ist das, was dich am meisten stört am Profi-Dasein?
Stürze.
Stürze?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, würde ich auch. Würde ich auch unterschreiben direkt.
Also, ja, ich, weil selber stürzen ist nicht toll. Wenn Teamkollegen stürzen, ist unglaublich blöd und tut einem im Herz weh, wenn Freunde von einem stürzen, auch wenn sie nicht in einem Team sind, ist doof. Wenn Kolleginnen, die ich nicht mal kenne, stürzen, ist doof, wenn alles ist daran einfach doof und ich bin immer dafür, dass man so viel Respekt hat wie möglich und man nicht in Lücken fährt, die es nicht gibt. Lieber, wenn es zum Beispiel ein Sprinttag ist, dann mache ich meine Aufgabe, aber halte mich dann nicht irgendwie vorne auf und versuche noch da irgendwie dabei zu sein, weil ich weiß, ich bin kein Sprinter, ich gehöre da nicht hin, ich räume die Bahn. Manchmal macht das dann auch einfach mehr Sinn.
Ja.
Und auch, ich mag die Initiative von, ja, zum Beispiel The Cycling Alliance oder auch sportliche Leiter, die sich zusammentun, einfach, dass auch Zielankünfte sicherer gemacht werden. Weil man muss ja nicht noch 3 Verkehrsinseln in den letzten 500 Metern einbauen, wo man weiß, ja, jeder will da vorne sein.
Ja.
Das habe ich letztens noch einen Artikel gelesen, dass wieso der Schmerz so ja, fanatisch heroisiert wird, wieso man das so auf eine perverse Art so toll findet als Zuschauer, wenn da welche stürzen und dann blutend wieder aufstehen. Also das ist ja eigentlich letztendlich irgendwie doof. Nur weil es immer schon... Ich finde, man sollte es zumindest so sicher gestalten. Es wird immer irgendwas passieren, aber man sollte sich bemühen, dass es so sicher wie möglich ist.
Ja, kann ich auch mit meinen letztjährigen Erfahrungen und meinen diesjährigen Problemen absolut unterschreiben. Und ja, man sieht ja auch bei der Formel 1, die Formel 1 ist nicht weniger spannend, nur weil die Fahrzeuge so viel sicherer wurden, dass mittlerweile bei Unfällen wie jetzt von Grosjean letztem Jahr ein Fahrer einfach eigentlich fast unverletzt aus dem Auto kommt, was er wahrscheinlich noch vor ein paar Jahren, vor der Einführung vom Halo nicht überlebt hätte. Deshalb denke ich, da muss auch, glaube ich, der Radsport manchmal noch so ein bisschen dazulernen, dass dieses, was du gerade gesagt hast, mit dem Heroisieren des Schmerzes und des Blutes und dass man halt einfach sagen muss, okay, es muss nicht dazugehören oder beziehungsweise es widerspricht nicht dem Sport, dass man es für den Athleten so sicher wie möglich macht.
Natürlich wird es immer irgendwelche Stürze geben, weil einfach viele auf einem Fleck fahren und wir sind auch schnell und jeder, der Rad fährt, ist wahrscheinlich auch schon mal alleine gestürzt. Also ich bin da der Master. Nicht im Rennen, aber im Training schaffe ich es doch dann schon manchmal. Und das kann schon immer mal passieren, aber und man hat ja auch nicht wie in einem Auto irgendeine Sicherheit, aber man sollte einfach ja, man sollte manchmal darüber nachdenken, ob man jetzt wirklich jemanden so abdrängen muss. Aber ich finde auch, dass der Zusammenhalt im Peloton wirklich, wirklich besser geworden ist und ich fühle mich gut und viele Leute sehen das gleich und das ist manchmal doch die Hauptsache.
Ja, das stimmt. Und um noch mit was Positiverem abzuschließen, meine letzte Frage, auf welchen Erfolg bist du bisher am stolzesten?
Dass ich es überhaupt geschafft habe, Profi zu werden. Das war eigentlich, seit ich 15, 16 bin, mein größter Traum. Und ich habe eigentlich meine ganze schulische Ausbildung und alles irgendwie dafür hingeschmissen und vernachlässigt. Und als ich es dann wirklich geschafft habe, habe ich mich so darüber gefreut oder freue mich immer noch darüber. Und gestern, da hatte ich, das war wirklich ein einschneidendes Erlebnis gestern, weil ich es jetzt schon so oft erwähnt habe, gestern mit dem kleinen Jungen, dem Emil, der hat zu mir gesagt, habe ich ihn gefragt, ja, willst du auch mal die Tour de France fahren? Da hat er gesagt, ja, man darf niemals aufhören, an etwas zu glauben, aber man muss auch realistisch sein. Die Tour de France zu fahren ist, hat er auf Französisch irgendwie gesagt, magisch irgendwie. Und super süßes Wort hat er gesagt und hat gesagt, ja, das schaffen wirklich nicht viele Leute und das ist sowas Besonderes und das ist der Traum eines jeden Radfahrers. Und er hat gesagt, er würde nie aufhören dafür zu kämpfen, aber wenn er es nicht als Fahrer schafft, wäre er gern als Doktor oder als Physio dabei. Und ich bin diesen steilen Berg hochgefahren, hatte Tränen in den Augen und dachte, oh, der Junge, der ist wirklich weiser als ich. Und das war wirklich schön, einfach dann auch froh zu sein, dass man Profi ist oder dass man bei solchen Sachen teilnehmen kann, jetzt bei der ersten Tour de France, ist einfach wirklich, wirklich schön.
Das stimmt. Und ich muss sagen, ich bin auch sehr froh, dass du Profi geworden bist, weil das hat dich in mein Leben gebracht. Und ich wünsche dir viel Spaß bei der Tour, wenn du diesen Traum leben kannst, den nur ganz wenige leben dürfen. Und bei der ersten Tour de France dabei zu sein, ist, glaube ich, was ganz Besonderes. Und ich bin auch sehr traurig, dass ich es nicht bin. Aber wie schon Emil gesagt hat, vielleicht schaffe ich es ja dann als Arzt mal dabei zu sein. Und ich bedanke mich sehr, dass du mein Gast warst und dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, wie gesagt, ich werde schauen, ich werde die Daumen drücken und ich werde dir auch die ein oder andere Nachricht schicken.
Danke dir und danke für das schöne Interview. Und immer denk daran, dass du auch ein Frederik bist, dass wir alle ein Frederik sein können für jemanden. Oder ein Emil.
Oder ein Emil.
Emil ist der neue Frederik. Einfach jemand Besonderes.
Das bist du definitiv. Deshalb vielen Dank nochmal und bis ganz bald, liebe Hanna. Tschüss.
Tschüss.
Und danke fürs Zuhören.